Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 18, die Verse 18 bis 33. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom, und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Da sprach der Herr: Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen? Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach: Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob's nicht so sei, damit ich es wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach: Willst du denn den Gerechten mit den Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, so dass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach: Finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Abraham aber antwortete und sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht 5 weniger als 50 Gerechte darin sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach: Finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr fort, mit ihm zu reden, und sprach: Man könnte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach: Ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Abraham sprach: Zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden. Er aber sprach: Finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete: Ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach: Ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach: Ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. In der Bibel wird der lebendige Gott als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs bezeichnet. Es ist der Gott, der sich in seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, geoffenbart hat. Und wenn wir uns die Geschichte von Abraham, die Lebensgeschichte von Abraham, von Isaak und Jakob durchlesen, dann stoßen wir hier und da darauf, dass sie Menschen gewesen sind, die zu Gott gebetet haben. Es waren Männer des Gebetes. Und so haben wir es hier zu tun mit Abraham als einem Mann, der Fürbitte tat für die Menschen in Sodom und Gomorra. Es ist gut, wenn wir hin und wieder nachdenken über die Notwendigkeit und Wichtigkeit erhörlichen Betens, dass wir Prinzipien kennenlernen, dass wir uns persönlich fragen, wie steht das mit unserem Gebetsleben. Das ist immer wieder wesentlich, weil das Gebet eine Hauptrolle spielt beim Bau des Reiches Gottes. Es geht beim Bau des Reiches Gottes immer wieder um die zwei zentralen Ereignisse. Das eine ist die Verkündigung des Wortes Gottes und das andere ist das Gebet. Das sind die beiden Hauptdinge beim Bau des Reiches Gottes. Alles andere ergibt sich daraus. Und von daher ist es wichtig, sich immer wieder aufs Neue mit dem Thema Gebet zu befassen, um dadurch ermutigt zu werden, in biblischen Bahnen, in geistlichen Bahnen zu beten. Und wir fragen uns zunächst einmal, wer ist denn in der Lage dazu, so zu beten und Fürbitte zu tun, wie Abraham es damals getan hat. Es heißt ja, dass Gott Abraham nicht vorenthalten wollte, was er zu tun gedachte. Da sprach der Herr, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Und es gibt ein Wort aus dem Propheten Amos, das lautet, dass Gott nichts tut, ohne dass er es zuvor seinem Propheten offenbart. Das heißt, er tut es seinen Leuten kund, was er zu tun gedenkt. Und so ist es auch mit der Gemeinde Jesu. Er tut uns kund und dem einzelnen Gläubigen in der Gemeinde, was er zu tun gedenkt, was er vorhat, was seinem heiligen Willen entspricht, was seinem Plan entspricht. Gott offenbart sich also in seinem Wort, damit wir wissen, was er eigentlich vorhat, welches seine Gedanken sind, welches sein Ratschluss ist. Und hier werden nun im Blick auf Abraham einige Gründe genannt, warum Gott ihm denn nicht verbergen will, was er zu tun gedachte. Abraham war der Träger der Verheißung. Abraham sollte ein Segen für andere werden. Und Abraham sollte seine Nachkommen unterweisen in den göttlichen Wegen. Und ich will die Betonung ganz besonders auf einen Umstand legen, der hier in Vers 19 am Anfang ausgesagt wird. Da heißt es, denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm. Wörtlich heißt es hier, ich habe mich mit ihm vertraut gemacht, auserkoren, mit ihm vertraut gemacht. Das heißt also, Abraham hatte ein spezielles Vertrauensverhältnis zu seinem Gott. Zwischen ihm und Gott gab es nur Vertrauen. Und davon spricht auch der Jakobusbrief, wenn es heißt im zweiten Kapitel, und Jakobus bezieht sich dabei auf ein Wort aus dem Propheten Jesaja, dass Abraham ein Freund Gottes genannt wurde. Und zwischen Freunden besteht immer wieder ein Vertrauensverhältnis. Ein Vertrauensverhältnis sicherlich auch, das erneuert werden muss, das auch einmal schwächer sein kann, das nicht immer gleichbleibend ist, aber das grundsätzlich gegeben ist und auch immer wieder gestärkt und gefestigt wird. Und so nennt der Herr Jesus seine Jünger Freunde. Wir lesen das in Johannes Kapitel 15, Vers 15, und macht damit deutlich, zwischen mir und euch besteht ein herzliches Vertrauensverhältnis. Ich lese einmal dieses Wort. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Sklaven seid. Das hat auch seine Berechtigung in der Heiligen Schrift. Paulus nennt sich einen Sklaven und betont dabei und darin, dass er sich völlig seinem Gott unterordnet, völlig abhängig ist von ihm und bereit, ihm gehorsam zu sein. Aber hier geht es um etwas anderes. Hier geht es zunächst einmal um dieses intensive Vertrauensverhältnis zu Gott, zum Herrn Jesus Christus, und darum, ich sage hinfort nicht, dass ihr Sklaven seid, denn ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Er wird nicht eingeweiht in die Pläne seines Herrn. Er hat nur Befehle auszurichten. Aber diese innige Beziehung zu seinem Herrn ist nicht vorhanden. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Einem Freund teilt man sich mit. Da öffnet man sein Herz. Da sagt man ihm vielleicht Dinge, die man einem anderen nicht sagen würde. Und diese Beziehung hat der Herr Jesus Christus zu seiner Gemeinde, zu seinen Jüngern und zu seinen Jüngerinnen. Und offenbart seinen Willen und seinen Plan immer wieder aufs Neue denen, die zu ihm gehören, seiner Gemeinde. Das ist also zunächst einmal Grundvoraussetzung dafür, dass Gott sich uns mitteilt, dass wir dieses Vertrauensverhältnis haben. Und wenn wir jetzt noch einmal zurückkommen auf Abraham, auf seine Freundschaft mit Gott, dann liegt sie darin begründet, dass er seinem Gott Glauben schenkte. Und Abraham glaubte dem Herrn und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das heißt also, Abraham vertraute den Verheißungen Gottes. Er stand als ein Sünder vor Gott, der aber der Verheißung Gottes vertraute. Er stand als ein Hilfloser und Ohnmächtiger vor Gott. Wenn wir nur daran denken, dass er tief verzweifelt war über seine Kinderlosigkeit, das ist ja der Zusammenhang, in dem dieses eine Wort steht, aber er vertraute der Verheißung Gottes. Er vertraute seinem Gott, dass er in der Lage sei, die Verheißung zu erfüllen, dass er zunächst einmal treu sei darin, zu seiner Verheißung zu stehen und dass er auch in der Lage sei, sie zu erfüllen. Darin bestand das Vertrauensverhältnis, das Abraham und Gott zueinander hatten. Und so gibt es nur da ein Vertrauensverhältnis zu Gott, wo ich weiß, dass ich der Verheißung Gottes im Blick auf die Vergebung meiner Sünden vertrauen kann. Weiß ich, dass meine Sünden vergeben sind, glaube ich, dass der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha für meine Gottlosigkeit in den Tod gegangen ist, glaube ich das wirklich von Herzen, ist es ein lebendiger Glaube, dann habe ich dieses Vertrauensverhältnis zu meinem Gott. Und dann kann Gott sich mir insofern anvertrauen, als er mir seine Pläne, seinen Willen kundtut. Das finden wir hier bei Abraham in dieser Aussage, denn dazu habe ich ihn auserkoren. Ich habe mich mit ihm vertraut gemacht. Ich rede mit ihm. Ich sage ihm, was ich vorhabe. Ich tue ihm meinen Willen kund. Das ist doch das Herrliche, was wir auch immer wieder haben, als Einzelne in der Gemeinde Jesu, als Gemeinde insgesamt, dass Gott mit uns redet. Wenn Gott nicht mehr mit uns redet, ihr Lieben, dann ist der Ofen aus. Wenn Gott nicht mehr zu uns spricht, durch die Bibel, durch sein Wort, dann ist das ein Beweis dafür, dass das Vertrauensverhältnis zu Gott gestört ist oder vielleicht noch nie da gewesen ist, weil ich immer noch meinen eigenen Weg gehe und nichts weiß um die Vergebung meiner Sünden durch das Blut Jesu. Das ist zunächst einmal Grundvoraussetzung für die Fürbitte eines Abraham, dieses Vertrauensverhältnis zu Gott. Ja, und dann tut Gott ihm seine Gedanken kund. Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Er informiert Abraham über das, was er zu tun vorhat. Und von daher ist Abraham in der Lage, die Situation in Sodom und Gomorra richtig einzuschätzen. Es wird ja schon einmal gesagt, in 1. Mose Kapitel 13, dass die Leute in Sodom und Gomorra böse waren und sehr wider den Herrn sündigten. Wörtlich, sie waren unerhört verdorben. Das ist ja sprichwörtlich. Sodom und Gomorra. Die waren unerhört verdorben. Von daher konnte Abraham die Situation in Sodom und Gomorra richtig einschätzen. Er wurde von Gott darüber informiert. Er wurde eingeweiht. Ihr Lieben, lasst uns die Brücke schlagen zu unserer Zeit, zu unserer Gemeinde, zu der Gemeinde Jesu überhaupt. Sie ist der einzige Ort. Und es befinden sich in der Gemeinde Jesu die einzigen Menschen, die die Dinge, die Entwicklungen in dieser Welt, die Strömungen, den Zeitgeist von Gott her beurteilen können. Also nicht wie der Mensch die Dinge beurteilt, von seinen natürlichen Maßstäben her oder von dem, was gerade so in ist, sondern von Gott her, wie Gott die Dinge sieht, wie sie im Wort Gottes geoffenbart werden. Die Gläubigen, also die Menschen, die zur Gemeinde Jesu gehören, sind die einzigen in dieser Welt, die das vermögen, die einen klaren Blick haben für die Dinge, die laufen in dieser Welt. Heute an diesem Tag erinnert man sich an die vielen Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Und damit ist sicherlich verbunden die Sehnsucht und der Wunsch der Menschen, dass sowas doch in Zukunft nicht mehr vorkommen möge. Wie ich vor einiger Zeit las, gibt es zurzeit über 40 Stellen in dieser Welt, an denen es kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Das heißt, trotz der Sehnsucht der Menschen, auch vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg, nach Frieden ist kein Friede eingekehrt, im Gegenteil. Der Friede ist von dieser Erde genommen, so sagt Johannes in der Offenbarung, so spricht der Heilige Geist. Der Friede ist von dieser Erde genommen. Es gibt keinen Frieden. Wir dürfen dankbar sein für das, was wir hier noch haben. Aber normal ist es nicht. Es ist ein großes Geschenk der Gnade Gottes, dass wir Frieden haben. Und an solchen Tagen wie dem heutigen erinnert man sich an die Schrecken des Krieges, des Terrors, der Gewaltherrschaft, verbunden mit dem Wunsch, sowas möge doch niemals mehr vorkommen. Wer unter uns schon einmal in Waldbröl gewesen ist, im Oberbergischen, nicht weit von Gummersbach entfernt, der weiß, dass sich am Rande der Stadt eine Mauer befindet, die an die Zeit des Nationalsozialisten erinnert. Und mit großen Buchstaben hat jemand darauf geschrieben: Niemals mehr Krieg. Ein verständlicher Wunsch, ein Wunsch, der sicherlich aus dem Herzen eines Menschen herausgekommen ist, der es gut meint und der etwas weiß von den Schrecken des Krieges. Niemals mehr Krieg. Aber was sagt Gottes Wort dazu? Der Wunsch ist berechtigt, und doch, es ist unnüchtern, so zu denken. Niemals mehr Krieg. Es wird, solange der Herr Jesus Christus noch nicht wiedergekommen ist in Macht und Herrlichkeit, immer wieder Krieg und Kriegsgeschrei geben. Und der Herr Jesus sagt es voraus in seiner sogenannten Endzeitrede: Ihr werdet hören von Krieg und Kriegsgeschrei. Es ist noch nicht das Ende da, es sind die Wehen. Gemeinde Jesu weiß um diese Dinge. Sie sieht diese Dinge ganz nüchtern und ganz klar. Sie sieht auch die Zustände in der Gemeinde Jesu selbst nüchtern und klar. Wer wirklich aus dem Wort Gottes lebt, wer wirklich aus dem Zentrum des Evangeliums lebt, der weiß, wo die eigentlichen Nöte in der Gemeinde Jesu sind. Sie sind nicht in erster Linie darin, dass man zu wenig tut, sondern dass man das Evangelium im Kern zu wenig verstanden hat. Würde sich auch manches im Tun, im Verhalten ändern, wenn das der Fall wäre. Die eigentlichen Probleme liegen viel, viel tiefer, als es an der Oberfläche zu sein scheint. Menschen, die vom Geist Gottes erfüllt sind, sehen das. Ein Abraham wurde eingeweiht. Wir werden eingeweiht und sehen die Dinge ganz nüchtern und ganz klar. Wir wollen uns nichts vormachen. Nicht nach dem Motto leben, was nicht sein soll, das ist auch nicht so. Sondern wir wollen doch eingestehen, dass Dinge nicht in Ordnung sind. Vielleicht im persönlichen Leben und auch in der Gemeinde insgesamt. Das wollen wir doch eingestehen. Wir wollen doch auch nicht überrascht sein, wenn der Herr uns bestimmte Dinge aufzeigt in unserem eigenen Herzen, sondern wir wollen sagen: Herr, so sind wir wirklich von Natur. So ist es. Aber ich habe meine ganze Gerechtigkeit in dir. Und ich habe auch in dir den Sieg über die Sünde. Der Geist Gottes wohnt in meinem Herzen. Von daher bin ich nicht mehr auf mich selbst gestellt, sondern darf mit dir und deiner Kraft rechnen. Ich habe alles, aber auch alles in dir. Du bist der Weinstock, ich eine Rebe an dir. Im Weinstock liegt der Lebenssaft, nicht in der Rebe an sich, sondern die Rebe bezieht ihre Kraft, diesen Lebenssaft aus dem Weinstock heraus. In ihm haben wir alles, auch unseren Glauben haben wir in ihm. Wir dürfen alles von ihm erwarten. Aber zunächst einmal die Dinge ganz nüchtern so sehen, wie sie sind. Als Nehemia von Persien, vom Schloss Susa nach Jerusalem kam, besichtigte er die Mauern und sah die ganze Not dort in der Stadt. Er stellte zunächst einmal die Diagnose. Ganz allein ritt er an der Mauer entlang und sah das ganze Dilemma. So müssen wir uns auch dem stellen, in unserem persönlichen Leben und auch in der Gemeinde Jesu insgesamt. Wir dürfen uns nichts vormachen. Wir haben nicht diese Kraft Gottes, die dazu in der Lage ist, Menschen zu überwinden und zum Glauben an Christus zu bringen. Wir haben sie grundsätzlich, aber sie ist irgendwo, gehemmt. Das muss seine Gründe haben. Wir wollen den Herrn anrufen, dass er uns das aufzeigt und deutlich macht. Also, wir dürfen vom Wort Gottes her Klarheit haben über die Pläne Gottes, über den Willen Gottes. Und Gott informiert uns darüber nicht mit dem Ziel, dass nun unsere fleischliche Neugierde befriedigt wird, sondern er informiert uns, damit wir hineingetrieben werden ins Gebet und besonders auch in die Fürbitte. Das war der Grund, warum Gott dem Abraham mitteilte, was er vorhatte. Abraham sollte beten für diese Menschen, er sollte Fürbitte tun für sie. Und dass das Ganze von Gott ausging und nicht von Abraham, wird besonders deutlich in Vers 22b. Da heißt es nämlich, aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Und dazu folgendes, sehr interessant und sehr lehrreich. Jüdische Gelehrte haben diesen Satz in der nachchristlichen Zeit verändert. Allerdings nicht ohne es zu vermerken. Sie haben also den Vermerk gemacht, wir haben das bewusst geändert. Warum haben sie das getan? Weil sie Ehrfurcht hatten vor Gott, eine solche Ehrfurcht, dass sie dachten, das können wir nicht so stehen lassen, was nämlich da eigentlich steht. Was steht denn da eigentlich? Ursprünglich hatte der Text gelautet und die Elberfelder Übersetzung macht auch darauf aufmerksam, der Herr aber blieb noch vor Abraham stehen. Das war ihnen so ungeheuerlich, dass der Herr hier vor Abraham, und zwar bittend, stehen bleibt, einladend stehen blieb, dass sie diesen Text verändert haben und haben daraus gemacht, aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Nein, es war umgekehrt. Der Herr aber blieb noch vor Abraham stehen. Als ob der Herr noch auf etwas wartete, und so war es auch. Der Herr wartete auf den Einspruch Abrahams, gegen den Willen Gottes, Sodom und Gomorra zu richten, die Menschen dort zu richten. Gott wartete auf den Einspruch Abrahams. Hier sehen wir also nicht auf der einen Seite Gott, der Gericht vollstrecken will, und auf der anderen Seite der barmherzige Abraham, der dazwischen tritt, wie das auch bei Mose der Fall gewesen ist, sondern Gott wollte das, dass Abraham hier dazwischen trat in der Fürbitte. Die Fürbitte Abrahams ging von Gott aus und der kam nicht ursprünglich aus dem Herzen Abrahams. Und wenn Gemeinde Jesu recht betet, durch den Heiligen Geist gewirkt, hat das seinen Ursprung im Himmel, im Herzen Gottes und nicht in unserem eigenen Herzen. Wir nehmen nur das auf, was Gott will. Gott ist der Barmherzige. Er ist der, der retten will. Er ist der, der Menschen vom ewigen Verderben zurückhalten will. Er ist es. Wir nehmen das auf als Gemeinde Jesu. All unser Beten, wenn es recht ist, vom Heiligen Geist gewirkt, vom Wort Gottes gestärkt, dann hat es seinen Ursprung nicht in unserem Herzen, sondern im Herzen Gottes. Und das wird hier deutlich. Gott wollte das. Deshalb blieb Gott vor Abraham stehen Und das bedeutete: Abraham, hast du mir jetzt noch was zu sagen? Bist du einverstanden damit, dass, wenn ich mich jetzt noch einmal vergewissert habe, das ist ein rein menschlicher Zug in diesen Aussagen, dass Gott noch einmal gehen will, er weiß natürlich, was los ist in Sodom und Gomorra. Wenn ich mich jetzt vergewissert habe und das Gericht vollziehe an Sodom und Gomorra, bist du damit einverstanden, Abraham? Hast du mir noch was zu sagen? Ja, es geht also von Gott aus. Das ist wichtig. Der Ansatz in allen Dingen in unserem Leben geht von Gott aus. So sagt die Bibel, von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Das heißt, alles im Leben der Gemeinde Jesu, wenn es recht läuft, darf seinen Ursprung haben in Gott, in seinem Willen, in seinem Ratschluss, in seiner Liebe. Durch ihn, es soll durch ihn geschehen, durch das Wort Gottes, durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes, durch den Herrn Jesus. Ohne mich könnt ihr nichts tun, auch nicht recht beten. Und zu ihm hin, das heißt, das wichtigste Merkmal eines gläubigen Gebetes, der Gebete der Gemeinde Jesu ist, dass sie geschehen zur Verherrlichung Gottes. Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Das gilt auch für unser Gebetsleben. Der Herr macht den Anfang. Gott blieb vor Abraham stehen. Und das Stehenbleiben vor einem anderen bedeutet in alttestamentlicher Zeit, wie ich las, das bittende Anklopfen und das ruhige Abwarten, ob der andere etwas sagen möchte. Und jetzt verstehen wir noch einmal, warum diese jüdischen Gelehrten die ganze Geschichte umgedreht haben. Sie hatten eine solche Ehrfurcht vor Gott, dass sie das ist unmöglich, dass Gott hier vor Abraham stehen bleibt, um bittend bei ihm anzuklopfen und abzuwarten, ob Abraham noch etwas zu sagen habe. Aber so ist es und so ist unser Gott. Der Herr aber blieb noch vor Abraham stehen. Die Initiative geht von Gott aus. Der Liederdichter sagt, der Herr ist gut und teilt sich willig mit. Sein Wesen ist ein Brunnen guter Gaben. Er geht uns nach und fragt bei jedem Schritt, ob wir nicht was von ihm zu bitten haben. Da haben wir es. Er geht uns nach und fragt uns bei jedem unserer Schritte, ob wir nicht was von ihm zu bitten haben. Denn von Natur aus, ihr Lieben, wollen wir gar nichts von Gott. Zumindest nicht das, was Gott verherrlicht. Aber Gott fragt uns hier, er bleibt vor uns stehen und sagt, hör mal, jetzt nennt er dich bei deinem Namen. Hast du mir noch was zu sagen? Hast du vielleicht einen Wunsch auf dem Herzen? Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Hast du vielleicht eine Bitte für andere auszusprechen? Hast du ein Anliegen, was dich bewegt, was der Heilige Geist in dir lebendig macht? Gott wartet darauf, dass wir in priesterlicher Gesinnung für andere eintreten. Er wartet darauf, dass wir uns ihm nähern und ihm unser Herz bezüglich der Rettung anderer ausschütten. Und genau das tat Abraham. Abraham schüttet sein Herz vor Gott aus und er trat zu ihm und sprach, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Nun wollen wir ein wenig nachdenken über den Inhalt seiner Fürbitte. Zunächst einmal, Abraham hatte ein Herz für die Menschen in Sodom, besonders natürlich für seinen Neffen Lot, und zwar nach dem Willen Gottes. Nach dem Willen Gottes hatte er ein Herz für diese Menschen. Auch da ist der Ursprung der lebendige Gott und nicht das, was wir natürlicherweise empfinden, besonders für unsere Liebsten, für unsere Angehörigen. Und deshalb habe ich nicht nur einmal gesagt, das Gebet für unsere Angehörigen, für diejenigen, die uns sehr nahe stehen, ist mit das Schwierigste. Warum? Weil da unsere Natur durchgestrichen werden muss. Von Natur aus beten wir schon für unsere Liebsten. Aber hier geht es darum, dass wir für unsere Lieben beten, weil Gott das will. Weil Gott das will, nicht weil wir von Natur aus eine herzliche Liebe zu ihnen haben und an ihnen hängen und nicht möchten, dass sie auf ewig verloren gehen, sondern weil Gott das will. Wir sehen, auch hier ist der Ansatz das Entscheidende Und so hatte Abraham ein Herz für die Menschen in Sodom und Gomorra nach dem Willen Gottes, weil der Heilige Geist, der Geist Gottes, auch damals schon wirksam im Alten Testament, sein Herz erfüllte. Sie brauchen Vergebung. Und diejenigen, die zu dir gehören, dem lebendigen Gott, die sollen doch gerettet werden. Die sollen auch herauskommen aus dieser Not, aus diesem schrecklichen Gericht. Das war sein Wunsch hier für Sodom und Gomorra und die Menschen, die dort lebten. Das bedeutet für uns, wir wissen, wie es um die Menschheit bestellt ist. Die ganze Menschheit ist ja ein einziges Totenfeld. Ein einziges Totenfeld, geistlich tot. Auch die Menschen, die moralisch gesehen sehr hochgestellt sind, und da gibt es manche in der Welt, die besser leben als die Gläubigen. Ja, manche Dinge, die unter den Gläubigen vorkommen, die gibt es kaum in der Welt, wie man manchmal miteinander umgeht. Da gibt es also Menschen, die vorbildlich leben und doch sind sie verloren, sie sind geistlich tot. Geistlich tot, sie haben keine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Keine Vergebung ihrer Sünden, keine Gerechtigkeit vor Gott. Sie werden einmal hineinkommen in das schreckliche Gericht Gottes. Mögen sie noch so gut gelebt haben. Das ist das eine. Also Abraham hat ein Herz für diese Menschen dort und wir sollten ein Herz haben für die Gemeinde Jesu. Natürlich dürfen beten, dass es weitergeht, dass der Glaube gestärkt wird, dass das Werk Gottes vollendet wird, und dürfen auch für die Menschen beten, einstehen im Gebet, die noch nicht errettet sind, dass sie doch den Herrn Jesus Christus kennenlernen. Das zweite, Abraham nimmt eine demütige Stellung vor Gott ein. Ganz wichtig, ihr Lieben. Das zeigt sich in einigen Versen hier. Abraham antwortete und sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Klingt ein bisschen altertümlich, so würden wir sagen. Macht aber deutlich, welch eine Ehrfurcht Abraham hatte vor Gott, wie demütig sein Herz vor Gott war. Ich bin Staub, ich bin Asche, ich habe mich unterwunden, ich habe es gewagt, mit dir zu reden. Ja, was das bedeutet, ein sterblicher Mensch, wie ich es bin, wagt es, mit dem lebendigen, heiligen Gott zu reden. Das ist seine Herzensstellung Gott gegenüber. Ein wunderbares Vertrauensverhältnis, ein Liebesverhältnis zu Gott, verbunden mit tiefer Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Und das Erste ist ohne das Letztere gar nicht möglich. Gott ist eben nicht der Kumpel, dem ich so auf die Schultern klopfen kann. Sondern Gott ist ein lebendiger Gott, der von seinen Kindern in einer guten Art und Weise respektiert werden will, in diesem Sinne gefürchtet werden will. Gottesfurcht, nicht nur alttestamentlich, sondern neutestamentlich. Wenn ich jemanden wirklich liebe, dann habe ich auch Respekt und Ehrfurcht vor ihm. Und so, das finden wir hier bei Abraham, nicht nur an dieser Stelle. Später auch noch einmal: Zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Es könnte ja sein, dass du mit mir zürnst. Nein, zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Ich habe mich unterwunden. Ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Wichtig für unser Gebetsleben. Vor Gott zu stehen als einer, der nichts zu bringen hat. Der nur den Herrn Jesus bringen kann. Nur ihn. Wir haben ja manchmal große Freiheit zu beten, wenn wir meinen, es ist alles so gut gelaufen am Tag und wir waren gehorsam. Es ist gut, gehorsam zu sein. Und es ist auch möglich, durch die Kraft des Heiligen Geistes gehorsam zu sein. Aber wir verlassen uns nicht auf unseren Gehorsam. Wir werfen nicht unseren Gehorsam in die Waagschale, sondern den Gehorsam, den stellvertretenden Gehorsam Christi. Egal, ob wir gehorsam waren oder ob wir leider versagt haben. Wir werfen den Gehorsam Jesu, seinen stellvertretenden Gehorsam, in die Waagschale. Und da sind wir immer sicher, denn dieser Gehorsam war vollkommen. Und Gott kann nichts anderes akzeptieren als einen vollkommenen Gehorsam. Das ist der Gehorsam des Sohnes Gottes. Ich bringe dir den Jesus und seinen Gehorsam. Manchmal lacht das Herz. in einer guten Art und Weise, recht verstanden. Das Herz freut sich und ich denke, das Herz Gottes freut sich, wenn wir kommen und sagen, Herr, ich komme als einer, der immer gehorsam war, total gehorsam war. Und zwar in Christus Jesus, deinem lieben Sohn, in meinem Stellvertreter. Dann dürfen wir gewiss sein, Gott hat nicht nur ein offenes Herz, sondern er ist auch bereit, unsere Gebete um Jesu Willen zu erhören. Als nächstes, ich eile, damit es nicht zu viel für uns wird, zeitlich gesehen, Abraham, und auch von der Aufnahmefähigkeit her, Abraham stützt sich auf Gottes Wesen in diesem Gebet. Er sagt, du kannst doch nicht den Gerechten mit dem Gottlosen zusammen umbringen. Das geht doch einfach nicht. Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Abraham appelliert also an Gottes Gerechtigkeit. Nun ist das ein gewisses Problem für uns, weil wir wissen, dass Gottes gerechtes Handeln im Umgang mit den Menschen oft ein Verborgenes ist. So dass wir denken, Gott macht ja auch keinen Unterschied zwischen denen, die Gott fürchten und denen, die gottlos leben. Ja, den einen geht's genauso schlecht wie den anderen. Das war das große Problem bei Asaf, Psalm 73. Dass es den Gottlosen so gut ging. Also mit der Gerechtigkeit Gottes hier zu argumentieren, Abraham konnte das hier in dieser Situation, ist für uns manchmal schwierig. Am Ende, das wissen wir, so sagt der Prophet Maleachi, wirst du sehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen denen, die dich fürchten und denen, die dich nicht fürchten. Am Ende wird es deutlich werden, ja? Aber es mag Situationen geben, wo wir das auch hier für uns so praktisch in Anspruch nehmen dürfen, wenn der Heilige Geist uns so leitet und so führt. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass wir es lernen, wie die Puritaner sich darin geübt haben, dass wir es lernen, Gottes Namen zu gebrauchen in unseren Gebeten. Uns daran erinnern zu lassen durch den Heiligen Geist, wie Gott in der Bibel bezeichnet wird. Denken wir beispielsweise an jenes Geschehen, als es darum ging, für Judas einen Nachfolger zu finden, als Apostel. Da beten sie, Herr, du Herzenskündiger, zeige bitte, welchen du von den beiden erwählt hast. Es standen zwei zur Wahl. Zeige du bitte, welchen du erwählt hast. Du bist doch der Herzenskündiger, merken wir. Sie nennen ihn den Herzenskündiger in dieser Situation und beten zu ihm. Und rechnen damit, dass Gott hineinschaute in das Herz dieser beiden Männer. Wir denken an dieses bekannte Beispiel von Georg Müller, der ja tausende von Waisenkindern durch den Glauben an Gottes Wort gespeist hat, versorgt hat. Wunderbare Geschichte und herrliche Gebetserhörung, die er erlebt hat, unter dem Wort aus dem Alten Testament, aus dem Psalmen. Wie wird Gott dort genannt? Der Vater der Weisen. Du bist der Vater der Weisen. Jetzt bitte offenbare dich auch als der Vater der Weisen. Die Bibel nennt ihn den Gott alles Trostes. Bist du in einer bestimmten Situation, wo du Trost nötig hast, dann nenn doch Gott, ruf doch Gott an als den Gott alles Trostes. Hat er doch auch einen Trost für dich und auch für mich. Das ist wichtig, dass wir das lernen in unserem Gebetsleben. Und Spurgeon hat einmal gesagt, wir können überzeugt sein, dass irgendwo in den von Gott eingegebenen Blättern, die Bibel meinte natürlich, eine Verheißung ist, die auf unsere Umstände passt. Die unendliche Weisheit Gottes zeigt sich darin, dass er uns eine Offenbarung gegeben hat, welche für alle die unzählbaren Verschiedenheiten der Zustände des Seins passt. Kein einziges Leiden ist übersehen, wie eigentümlich es auch sein mag. Wie für jedes lebendige Wesen auf der Erde die ihm angemessene Nahrung da ist, So findet sich für das Kind Gottes der geeignete Beistand in dem geoffenbarten Buche, in der Bibel. Wenn wir keine passende Verheißung finden, so liegt es daran, weil wir nicht danach suchen oder wenn wir sie gefunden, noch nicht ihre volle Bedeutung verstanden haben. Das heißt also, verheißungsorientiert beten, das bedeutet, dass wir von Gott her dazu angehalten werden, doch einmal nachzuschlagen, gibt es für meine spezielle Situation eine Verheißung in der Bibel? Habe ich ein Wort? Ich brauche für mein Gebet, für mein Glaubensgebet eine Verheißung, ein Wort, wo ich vor Anker gehen kann, dass ich dem Herrn vorhalten kann, ihn daran erinnern kann, wie wir es heute Morgen gehört haben. Du hast doch gesagt, Herr, du sollst mein Angesicht suchen. Darum suche ich auch, Herr, jetzt dein Angesicht. So betete David. Du hast doch gesagt, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Er wird dich erhalten, wird den Gerechten nicht ewiglich in Unruhe lassen. Ich bin im Augenblick in einer solchen inneren Unruhe und Zerrissenheit. Du hast doch gesagt, da steht's geschrieben, du willst mich nicht auf ewig in Unruhe lassen. Das heißt, verheißungsorientiert beten, was voraussetzt, dass wir uns mehr und mehr auskennen in der Heiligen Schrift und dann eben auch die konkreten Verheißungen auf unsere spezielle Situation anwenden. Spurgeon vergleicht eine passende Verheißung mit einem Schlüssel, der genau in ein Schloss hineinpasst. Sofort öffnet sich die Tür. Abraham hatte eine hohe Meinung von der Gnade Gottes. Und das ermutigt ihn geradezu, mit Gott zu handeln. Er setzt mit seinen Bitten 6-mal an. Es ist uns sicherlich aufgefallen, als ich den Text vorgelesen habe. Er spricht von 50, wenn 50 Gerechte dort sind in Sodom, dann kannst du doch nicht die ganze Stadt hier verderben. Um dieser 50 willen musst du sie retten, 45, 40, er geht weiter runter, 30, 20 und zum Schluss 10, die er hier geltend macht. Und er sprach, ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben, um der 10 willen. Gottes Gnade ist für ihn so überwältigend groß, dass er denkt, dass 10 Gerechte ausreichen in Sodom und Gomorra, damit durch Gottes Güte und Barmherzigkeit die ganze Stadt, sämtliche Einwohner gerettet werden. Wir wissen, was ein einziger Gläubiger ausmacht in einer Firma beispielsweise oder in einer Familie. Eine Oma vielleicht. Alle wollen sie letztlich nichts wissen vom Evangelium, aber da ist diese Oma, die Hände faltet für die ganze Familie. Und um dieser Oma willen, um ihrer Gebete willen, die der Heilige Geist in ihrem Herzen wirkt, schenkt Gott Segen in der Familie und bewahrt vor manchem Übel. Und Gott lässt sich darauf ein. Gott freut sich darüber, wenn wir groß von ihm denken, ihr Lieben. Wir wissen aus der Geschichte um Alexander den Großen. Er hatte einen Freund, es war ein berühmter Philosoph, der sich in einer bestimmten finanziellen Notlage befand, wie ich las. Und dieser Mann hatte von Alexander dem Großen eine schriftliche Vollmacht empfangen. Und zwar zu jeder Zeit durfte er sich jeden gewünschten Betrag aus der Schatzkammer auszahlen lassen. Und nun verlangte dieser Philosoph eine riesige Summe. Und der Schatzmeister stellte sich quer. Die wollte er nicht auszahlen, ohne zuvor mit Alexander Rücksprache gehalten zu haben. Alexander antwortete ihm, lass das Geld sofort auszahlen. Ich freue mich, dass der Mann so hoch von mir denkt. Damit hat er mir eine einzige Ehrung zuteil werden lassen. Die Höhe seines Gesuches zeigt, wie hoch er mich einschätzt, sowohl im Blick auf meinen Reichtum als auch im Blick auf meine königliche Freigebigkeit. Und Gott freut sich, wenn wir groß von ihm denken und wenn wir viel von ihm erwarten. Tue deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen. Hast du eine Verheißung? Dann ergreif sie im Glauben und bleib dabei, bis Gott sie auch sichtbar erfüllt hat. Es gibt allerdings auch eine Grenze. Wir kommen langsam zum Schluss. Es gibt allerdings auch eine Grenze, die Gott selbst setzt. Das heißt hier, und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Interessant, dass es auch hier heißt, nicht nachdem Abraham aufgehört hatte, mit ihm zu reden, sondern der Herr aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Gott ist der entscheidende Faktor hier in dieser ganzen Geschichte, in dieser Fürbitte. Und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. Das heißt, die Grenze war erreicht, ihr Lieben. Abraham wird auch hier nicht wegen seines Kleinglaubens getadelt, dass gesagt wird, hättest du Abraham noch weiter gebetet, wärst du auf 5 runtergegangen. Ja, das wäre Glaube gewesen. Ihr Lieben, wir haben manchmal Glauben, wo wir keinen Glauben haben können und auch nicht sollten, weil wir keine Verheißung haben. Ja? Wenn wir eine Verheißung haben, eine klare Verheißung, dann sollten wir festhalten daran. Aber es gibt auch ein unnüchternes Beten, das über das hinausgeht, was Gott uns versprochen hat in seinem Wort. Und da setzt Gott eben bestimmte Grenzen. Und Abraham hat irgendwie gemerkt, dass diese Grenze hier erreicht war. Es kann durchaus sein, dass er keine innere Freiheit mehr gehabt hat, jetzt weiter zu beten. Er wusste einfach, ja, und Gott entfernte sich. Ich könnte beispielsweise nicht um eine große Erweckung in Europa beten. Das halte ich für schriftwidrig. Dieser Glaube hat keinen Schriftgrund, hat keine Verheißung in unserer Zeit. Um eine riesige Erweckung in Europa zu beten, wir dürfen beten, verheißungsorientiert, um das Seelenheil einzelner Menschen noch in diesem endzeitlichen Gefälle. Aber um eine riesige Erweckung in Europa, das halte ich für schwärmerisch. Hier sind uns Grenzen gesetzt. Und der Pastor Jochums erzählte einmal, dass er von einem bestimmten Augenblick an damals während der nationalsozialistischen Zeit für Hitler nicht mehr beten konnte. Offenbar wehrte ihm der Heilige Geist, das zu tun. Eine bestimmte Grenze war überschritten, sodass er nicht mehr für ihn beten konnte. Und solche Grenzen gibt es eben. Wir beten für Menschen, dass sie errettet werden. Wir beten für Einzelne, die uns auf dem Herzen liegen, die Gott durch seinen Heiligen Geist auf unser Herz legt. Und wir beten darum, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt und seine Herrlichkeit in dieser Welt aufrichtet. Und dann allerdings wird es keinen Krieg mehr geben, kein Leid, kein Geschrei mehr. Und vor allen Dingen werden die Menschen ein Leben führen, das Gott ehrt und das Gott verherrlicht. Christus wird groß sein. Er ist der, der auf dem Throne sitzt, der Vater und das Lamm. Das ist das Entscheidende. Da dürfen wir unseren Glaubenshorizont erweitern lassen, auch im Blick auf Israel, um das auch noch zu erwähnen. Ich merke das bei mir persönlich, dass sich meine Blicke richten auf den Herrn, nicht auf Israel. Ich schaue nicht auf Israel. Ich schaue auf den Herrn, ich blicke auf ihn. Aber von daher habe ich die Verheißung vom Wort her, dass sich Israel mehr und mehr öffnen wird, auch zum Ende hin. Natürlich gibt es diese Erweckung insgesamt, von der Sacharja spricht, aber auch schon Einzelne dürfen in dieser Zeit zum Glauben kommen. Gott zieht sich mehr und mehr von den Nationen zurück und wendet sich mehr und mehr Israel wieder zu. Hier habe ich Verheißung, hier darf ich beten, Herr, gib Gnade, dass auch heute schon Menschen dort zum Glauben kommen und dass einmal dein Volk Israel eine gänzliche Umkehr zu dem Messias, zu unserem Herrn Jesus Christus vollzieht. Damit geht Hand in Hand unsere Vollendung. Und es sagte einmal ein Gottesmann, es muss Leute geben, die müssen auch in der trübsten Zeit, in der dunkelsten Nacht, auch wenn die ganze Welt erzittert und erbebt und wenn es aussieht, als ob es immer schwerer würde, in der Erwartung des Reiches Gottes bleiben, voll Hoffnung bleiben, voll Zuversicht bleiben. Amen.